ARD.
Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Joanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Das Internet ist voller Brokkoli-Emojis, seitdem feststeht, Kiffen wird ab dem 1. April bei uns in Deutschland legal. Zumindest unter bestimmten Bedingungen. Das ist ganz wichtig zu sagen. Wie genau die aussehen, darüber sprechen wir später noch in diesem Podcast. Aber zuerst schauen wir mal nach Thailand. Denn dort gibt es mittlerweile eher wieder eine Gegenbewegung. Im Sommer 2022, als erstes Land Asiens, da hatte Thailand Cannabis legalisiert. Es gilt dort nicht mehr als Betäubungsmittel. Wie sich das Land dadurch verändert hat und warum es offenbar jetzt eine Rolle rückwärts geben soll, darüber spreche ich mit Florian Barth, unserem ARD-Korrespondenten für Südostasien.
Hi Florian.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Was war dein erster Eindruck? Also sieht man oder besser vielleicht riecht man tagsüber, wenn man da unterwegs ist in Bangkok auf den Straßen, dass Cannabis da legal ist?
Ja, also in Bangkok auf jeden Fall, zwar nicht in jeder Straße, aber in den üblichen Touristenvierteln, da ist das total auffällig. Also in der Khao San Road zum Beispiel, so eine ganz beliebte Backpacker-Meile, oder im Chukumfit-Viertel zum Beispiel, also in den großen Touristenzentren, da ist ein Cannabisladen neben dem anderen. Das sieht man dann auch, da sind so grelle grüne Hanfblüten und Blätter. Und man riecht das natürlich auch. Das ist insgesamt in Thailand, vor allem in Bangkok so. In anderen Städten wie in Chiang Mai oder Phuket oder Pattaya, da gibt's das auch, ein bisschen weniger. Größtenteils vor allem in den großen Städten, also nicht auf dem Land oder so, da sieht man das wirklich nur vereinzelt. Und man riecht das überall und wehen so ein paar süßliche Wolken durch die Straßen. Das ist schon sehr auffällig.
Habt ihr auch was probiert?
Also ich persönlich konsumiere das nicht. Das liegt einfach daran, dass ich auch in meiner Freizeit viel Sport mache, also leistungsorientiert auch. Und ich habe einfach das Gefühl, das verträgt sich jetzt nicht mit meinem Lebensstil und mit meinem Alltag. Gilt aber auch für andere Drogen. Also ich trinke auch wenig Alkohol oder rauche nicht. Das passt einfach nicht. Und insofern muss ich ganz ehrlich zugeben, als wir da hingefahren sind, da war ich schon so ein bisschen skeptisch. Hab gedacht, ja, wie ist das jetzt in einem Land, wo man legal kiffen darf? Machen das da jetzt alle? Laufen die alle total bedröhnt da rum? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war teilweise schon in Bangkok beeindruckt davon, wie einige Cannabis-Shops das angeboten haben. Also das hat teilweise wirklich einen total sauberen und seriösen Eindruck gemacht, wie in der Apotheke manchmal. Also gut sortiert, mit verschiedenen Sorten, unterschiedlichen THC-Gehalten. Und teilweise war die Beratung auch, hatte ich das Gefühl, total verantwortungsvoll. Ja, und dann habe ich halt gedacht, wenn das so läuft, dann ist das bestimmt nicht schlimmer als in einer gut sortierten Bar, wo es Alkohol gibt. Also das wirkte alles sehr sauber und verantwortungsvoll. Aber insgesamt haben wir auch gemerkt, dass solche Läden eher die Ausnahme sind und dass es in anderen Läden einfach auch anders ist und dass da Sachen verkauft werden, die auch so gar nicht verkauft werden dürften.
Lass uns doch mal ganz kurz auf die gesetzlichen Regelungen gucken. Also was ist denn da jetzt genau erlaubt? Wer kann was bei wem kaufen und wie sieht es das Gesetz vor?
Also wenn wir über Legalisierung sprechen, dann muss man eigentlich ganz korrekt sagen, es ist eigentlich eine Entkriminalisierung. Also es steht nirgendwo im Gesetz, dass man Cannabis kaufen oder rauchen darf, sondern es steht einfach nicht mehr auf der Liste der Betäubungsmittel. Es ist nicht mehr strafbar. Und das bedeutet aber auch, dass die Polizei das gar nicht mehr so richtig kontrolliert, weil sie sich nicht zuständig fühlt. Denn zuständig für den Verkauf sind die Gesundheitsbehörden und die haben sehr wenig Personal, sehr wenig Geld und auch nicht die Zeit, um das alles nachzuvollziehen. Also richtig erlaubt ist es nicht, aber es ist auch nicht verboten. Und deswegen gehen einfach ganz viele davon aus, okay, wir können das verkaufen. Es gibt so ein paar Regeln. Zum Beispiel darf es nur an über 20-Jährige verkauft werden. Es darf nicht an Schwangere verkauft werden. Und man darf auch nicht in der Öffentlichkeit rauchen. Man darf nur in privaten Räumen rauchen. Da machen es natürlich jetzt die Cannabis-Shops so, die sagen, okay, das ist hier mein privater Raum, hier darfst du rauchen. Mhm. Eigentlich ist das aber auch nicht so erlaubt. Und eigentlich darf man auch nicht fertige Produkte wie Haschkekse zum Beispiel verkaufen oder fertig gerollte Joints. Wird aber auch oft gemacht.
Und nur eine kurze Nachfrage dazu, wer darf das anbauen?
Man darf eine Lizenz erwerben und darf sich dafür bewerben, das anzubauen. Das darf jeder, der in Thailand registriert ist und da wohnt, bis zu einer bestimmten Menge. Es gibt aber auch Hanfbauern, die bauen das zu medizinischen Zwecken an. Das hat in Thailand eigentlich eine lange Tradition, dass man das zum Beispiel in der Schmerztherapie verwendet. Aber das sind dann schon Anbaufarmen in einem großen Stil, also wo man dann auch mit festen Verträgen mit der Pharmaindustrie zu festen Preisen das verkaufen kann. Und dann kann sich das wirklich lohnen. Aber dann muss man auch deutlich mehr investieren, weil das bestimmte Reinheitsstandards erfüllen muss, als wenn man das jetzt irgendwo hinterm Haus im Garten anbaut. Da hat sich herausgestellt, das lohnt sich nicht so richtig.
Jetzt ist Thailand ja eins der beliebtesten Reiseziele auch von Europäerinnen und Europäern. Bangkok insbesondere ist ja eh ein totaler Touristenmagnet. Kommen die Touris jetzt weniger wegen der Tempel und des guten Essens, sondern mehr um zu kiffen?
Also viele fanden das tatsächlich super, jetzt ganz entspannt mal einen zu rauchen, weil das vor allem in anderen asiatischen Ländern ja total streng bestraft wird. Wir haben zum Beispiel auch einen deutschen Touristen getroffen in der Khao San Road. Der findet das viel besser, in einem richtigen Cannabisladen zu kaufen, wo es kontrolliert ist. Und er findet das besser, als den Stoff bei irgendeinem Dealer auf der Straße zu Hause zu kaufen.
Man weiß halt nie, was man bekommt. Und ich gehe auch nicht an eine Bar und bestelle einmal Alkohol und bekomme irgendetwas serviert, sondern ich suche mir genau das aus, was ich möchte.
Ansonsten sind in Bangkok Touristen aus der ganzen Welt. Und ich hatte den Eindruck, die sehen das insgesamt eher positiv. Jedenfalls hatte ich bei den Leuten, die wir gefragt hatten, nicht das Gefühl, dass sie sich dadurch gestört fühlen.
Die Leute geben viel Geld aus für Cannabis, zusammen mit dem Essen und der Musik, das passt doch super.
Was hat das jetzt mit dem Tourismus gemacht? Die Befürworter der Legalisierung, die sagen, ja, die Zahl der Touristen, die nach Thailand kommen, die ist jetzt gestiegen, weil wir Cannabis entkriminalisiert haben. Tatsächlich sind die Zahlen gestiegen, die Touristenzahlen, allerdings sind die immer verglichen worden jetzt mit den Touristenzahlen kurz nach der Corona-Pandemie. Mhm. Das heißt, das ist erst langsam wieder angelaufen, kann man also nicht so richtig vergleichen. Und wir haben auch Leute getroffen, die sich davon gestört fühlen, die gesagt haben, ja, hier ist irgendwie, jetzt stinkt das überall nach Gras und ich möchte mit meinen Kindern hier nicht durchlaufen. Aber insgesamt ist es den meisten egal. Und man muss ja auch sagen, das spielt sich vor allem in den Vierteln ab, wo sowieso Party ohne Ende ist. Also in der Khao San Road, da fließt ja auch Alkohol. Man kann das nicht mehr so wirklich auseinanderhalten, wer da jetzt betrunken oder bekifft ist. Also man kann jetzt nicht sagen, dass durch die Legalisierung jetzt ein anderer Tourismus in Thailand an der Tagesordnung ist.
Und die Menschen in Thailand selbst, was machen die für Erfahrungen mit der Legalisierung?
Also es gibt ein paar Leute, die sich darüber ärgern, wie das jetzt geregelt ist oder beziehungsweise wie es nicht geregelt ist und dass es nicht kontrolliert wird. Also wir waren ja bei Kitty Chopaka in dem Shop. Das ist eine Hanfaktivistin, die hat die Regierung beraten bei der Legalisierung. Die ist jetzt aber total sauer, weil sie meint, das wird nicht richtig kontrolliert.
It's more of a... It sucks.
Es nervt einfach. Ich fände es besser, wenn die wenigen Regeln, die wir haben, wenn die besser kontrolliert würden. Wir wissen doch, wie schlimm es ist, wenn da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wenn Cannabis ohne richtige Tests verkauft wird. Das ist ja der Grund, warum es illegal ist, sowas zu verkaufen. Aber ohne die Shops zu kontrollieren, die so einen Stoff verkaufen, geraten Leute möglicherweise in Gefahr.
People will get into, you know, possible danger.
Und sie ärgert sich natürlich auch, weil sie weiß, dass in Thailand kontrolliert angebautes Gras sich eher schlecht verkauft und weil sie mitbekommt, dass es eben illegal importiertes Cannabis aus den USA zum Beispiel gibt, was die Preise kaputt macht. Man muss ja auch sagen, wenn man tatsächlich Hanf aus Thailand kauft, was kontrolliert ist, in einem zertifizierten Laden, dann ist das deutlich teurer als das, was man zum Beispiel auf der Straße irgendwo von einem fliegenden Händler kauft. Also das sind dann Preisunterschiede zum Beispiel zwischen 20 € umgerechnet in einem gut sortierten Laden unter zu 5 € auf der Straße. Und viele Touristen orientieren sich auch am Preis und greifen dann eher zum Billigen.
Welche Auswirkungen hatte die Legalisierung denn auf die einheimische Bevölkerung?
Man muss ja sagen, vorher gab es ganz massive Strafen für Cannabiskonsum bis hin zu mehreren Jahren Gefängnis. Und natürlich finden das manche jetzt prima, dass das jetzt nicht mehr so hart bestraft wird, wenn sie konsumieren. Es gibt wenige Studien, die aber den Ärzten und Medizinern einen Eindruck vermitteln. Die sagen, es gibt mehr junge Leute, die es erstmals konsumieren und auch mehr Leute insgesamt, also auch Ältere, die es zum ersten Mal ausprobieren, also mehr als das vorher der Fall war. Er kann natürlich jetzt auch daran liegen, dass die Leute vorher niemals zugegeben haben, dass sie überhaupt Cannabis konsumiert haben, weil es eben unter so strengen Strafen stand. Also man muss diese Studien da einordnen, die es gibt, die wenigen. Insgesamt hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass die Cannabis-Legalisierung das ganze Land und das Gesundheitssystem jetzt ins Chaos stürzt.
Du hast eben gesagt, es gab ja sehr, sehr hohe Strafen in Thailand auf den Besitz und Konsum von Cannabis vorher. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Was hat man da befürchten müssen?
Ja, also bevor das Kiffen legalisiert wurde, da hatte das Land eines der härtesten Drogengesetze der Welt. Also der Besitz von Cannabis konnte mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden. Da gab es auch ein ganz berüchtigtes Zentralgefängnis, das haben die immer als Bangkok Hilton bezeichnet. Das hat auch ganz schlimme Zustände, war total überfüllt. Und das war sozusagen berüchtigt als das Drogengefängnis, in dem man landet, wenn man Drogen konsumiert oder gekauft oder verkauft hat.
Jetzt wird aber ja wieder ein Verbot diskutiert. Warum?
Das hat aus meiner Sicht vor allem politische Gründe. Die Koalitionsbildung bei den letzten Wahlen, die war sehr kompliziert und durcheinander. Und am Ende kam raus, dass die Partei, die vorher für die Legalisierung war, auch wieder an der Regierung beteiligt wird, aber jetzt als Junior-Koalitionspartner an der Seite der konservativen Regierungspartei, die gegen die Legalisierung von Cannabis ist. Und ja, auch um sich zu profilieren aus Opportunismus, hat jetzt der frühere Gesundheitsminister, der sonst immer für die Legalisierung war, jetzt einfach gesagt, okay, ich folge jetzt der Linie der Regierungspartei, auch ein bisschen opportunistisch natürlich. Und das wird zur Folge haben, dass es vermutlich Ende des Jahres dann wieder in den Strafenkatalog aufgenommen wird, ins Strafgesetzbuch, und das dann wieder illegal wird.
Was ändert sich konkret dadurch?
Also bis Jahresende soll jetzt der Freizeitkonsum verboten werden. Das heißt, man darf dann eben nicht mehr Cannabis rauchen, kaufen, anbauen, außer es ist zu medizinischen Zwecken. Das soll weiterhin erlaubt sein. Und die Begründung dafür ist, dass die Regierung sagt, das sei jetzt schlecht gewesen für die Jugend und für die Kinder. Es hätte zu viel Missbrauch gegeben und es hat einen negativen Einfluss auf Thailand. Und langfristig könnte das zu anderen Drogen führen. Das ist jetzt die Argumentation und deswegen wird es jetzt wieder auf die Verbotsliste gepackt. Und das ist natürlich ein heftiger Schlag jetzt auch vor allem für alle, die da investiert hatten. Also es gibt insgesamt 20.000 Cannabisläden in ganz Thailand. Die haben ja auch alle investiert in die Räume, in Mieten, in Personal, in Ausrüstung, haben vielleicht Verträge mit Lieferanten. Und was mit denen passiert, das weiß keiner so richtig. Also die sind sauer.
Würdest du sagen, der Versuch ist also gescheitert?
Also das Fazit nach fast 2 Jahren Entkriminalisierung ist in Thailand so, dass die meisten unzufrieden sind damit, wie es gelaufen ist. Also die Farmer haben doch nicht so gut verdient, wie erhofft. Viele Ärzte finden, Kinder und Jugendliche werden nicht ausreichend geschützt. Sogar Hanfbefürworter kritisieren, dass nicht richtig kontrolliert wird und damit doch wieder Stoff mit schlechter Qualität auf den Markt kommt. Also insgesamt hätten sich jetzt alle viel mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit gewünscht und verbindliche Regeln. Oder vielleicht eine langfristige Politik oder eine Strategie, wie man das in Thailand langfristig handhaben möchte. Viele, die investiert hatten, fühlen sich im Stich gelassen. Also insofern kann man sagen, dieser Versuch ist jetzt gescheitert, so wie es hier gelaufen ist. Auf der anderen Seite höre ich auch immer, dass die Legalisierung jetzt nicht für einen Anstieg von Chaos und Gewalt in Thailand gesorgt hat und nicht für einen dramatischen Anstieg von Abhängigkeiten oder Suchterkrankungen. Es ist allerdings in so kurzer Zeit auch gar nicht möglich gewesen, ein grundsätzliches Fazit zu ziehen, ob jetzt die Legalisierung gut oder schlecht war.
Vielen Dank für diese Einschätzung an Florian Barth nach Singapur. Richtig? Da erreiche ich dich gerade.
Ja, sehr gerne, genau. Und hier gelten ja ganz strenge Drogengesetze, also das ist ja nochmal einen eigenen Podcast wert.
Und jetzt schauen wir zu uns nach Deutschland. Die Entkriminalisierung von Cannabis, die war eins der wichtigsten Projekte der Ampelregierung. Und das ist jetzt auch eine ziemliche Kehrtwende in der Drogenpolitik. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat gesagt, mit der Freigabe wolle man den Schwarzmarkt austrocknen. Seit Ende letzter Woche ist klar, das Gesetz kann kommen. Kiffen wird also ab Ostermontag, ab dem 1. April, legal. Teilweise zumindest. Wie genau die Regeln sind und wo jetzt schon Probleme drohen, das schaue ich mir jetzt an mit meinem Kollegen Fabian Töpel aus der ARD, Rechts- und Justizredaktion. Fabian ist auch Host beim Podcast Die JustizreporterInnen und hat das Ganze hin und her ums Cannabis-Gesetz beobachtet. Hi Fabian.
Hallo.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz zusammenfassen. Was ändert sich konkret ab dem 1. April? Was ist dann erlaubt und unter welchen Bedingungen?
Also ab dem 1.4. wird der Besitz unter bestimmten Bedingungen nicht mehr unter Strafe gestellt. Das heißt, ich darf bis zu 25 Gramm Marihuana mit mir führen. Bei mir zu Hause darf ich sogar bis zu 50 Gramm getrocknetes Marihuana lagern.
Wenn ich 18 bin.
Wenn ich über 18 bin, genau, das sollte man noch dazu sagen. Wer geringfügig darüber liegt, begeht dann auch nur eine Ordnungswidrigkeit und ist nicht direkt im Strafrecht. Ab dem 1.7. gelten dann Regelungen zum Eigenanbau und zu den sogenannten Anbauvereinigungen oder halt Cannabisclubs. Das heißt, der Anbau zu Hause, der ist erlaubt. Man darf dann halt bis zu 3 Pflanzen zu Hause anbauen. Was ich aber nicht darf, ist das Cannabis, was ich zu Hause angebaut habe, dann an Dritte weiterzugeben oder auch sogar zu verkaufen. Jetzt wird natürlich nicht jeder zum Hobbygärtner und auch zu Hause anbauen. Das erfordert natürlich auch noch ein bisschen Arbeit und einen grünen Daumen, der mir zum Beispiel fehlen würde. Deshalb ab dem 1.7. darf man dann halt auch einem sogenannten Cannabis-Club beitreten oder einen gründen. Sowas gibt es zum Beispiel auch in Barcelona. Und das Ganze soll dann nach dem deutschen Vereinsrecht auch funktionieren. Aber im Vergleich zu diesen Social Clubs oder auch Coffeeshops in den Niederlanden darf hier explizit nicht konsumiert werden. Die sind wirklich nur für den Anbau zuständig.
Du hast ja dieses Gesetz in seiner Entstehung quasi mitbegleitet und mitbeobachtet. Wenn wir jetzt über dieses neue Cannabis-Gesetz sprechen in Deutschland, können wir dann überhaupt von legalized sprechen? Also ist das, kann man überhaupt von der Legalisierung sprechen? Ist das juristisch korrekt?
Also ich würde eher von einer Entkriminalisierung sprechen, weil halt eben nur der Besitz keine Straftat mehr ist. Also konsumnahe Delikte wie halt auch der Erwerb, das sind keine Straftaten mehr. Aber wie gesagt, der Handel mit dem Ganzen ist immer noch strafbar. Das heißt, Entkriminalisierung, das erinnert eher so an das Beispiel Portugal. Da sind ja alle Drogen nicht mehr kriminalisiert, aber das Geld wurde dafür halt in andere Hilfsangebote oder Prävention gesteckt. Das Dealen ist aber explizit noch strafbar. Im Vergleich dazu kann man irgendwie auch Kanada heranziehen. Das ist eher ein Land, wo man von Legalisierung sprechen kann, weil da ist auch der Handel erlaubt. Das heißt, da hat man sich explizit angeguckt, dass der Schwarzmarkt und die verbundenen kriminellen Organisationen da geschwächt werden. Das heißt, die Ware darf auch in Läden verkauft werden und wird aber auch reguliert und kontrolliert und auch versteuert. Deshalb würde ich sagen, in Deutschland ist es eher ein Fall von Entkriminalisierung und keine Legalisierung.
Ja, du hast ja die Niederlande eben schon angesprochen. Was unterscheidet sich denn von unserer Rechtslage zum Beispiel zu der in den Niederlanden?
Also in den Niederlanden ist das Ganze auch eher entkriminalisiert. Das heißt, man darf Cannabis in diesen Coffeeshops legal kaufen, aber die Coffeeshops selbst beziehen ihr Gras meistens auf dem Schwarzmarkt. Also der Anbau selbst ist in den Niederlanden nicht legal und das Gras stammt oft auch sogar aus Deutschland und wurde hier quasi von illegalen Dealern angebaut und dann in den Coffeeshops verkauft. Und das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die man an dem System in den Niederlanden hat, dass die organisierte Kriminalität oft immer noch in diesem Verkaufssystem mitspielt und auch davon profitiert. Deshalb hat die Niederlande jetzt auch angefangen mit Experimenten bezüglich legal angebautem Cannabis. Das soll dann staatlich kontrolliert werden und in den Coffeeshops verkauft werden, um, wie gesagt, diese organisierte Kriminalität auch zu schwächen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ja auch gesagt, wenn wir Cannabis bei uns entkriminalisieren, dann schwächt das auch die organisierte Kriminalität. Glaubst du daran? Auch vor dem Hintergrund von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, aus den die Experimente, die es in anderen internationalen Ländern gibt?
Also zumindest besteht die Möglichkeit für viele Leute nicht mehr organisierte Kriminalität zu unterstützen, indem man das Gras aus diesen Quellen kauft, sondern halt es möglicherweise selbst anbaut oder Teil dieser Vereine zu werden. Ob das dann ganz dazu führt, dass die organisierte Kriminalität nicht mehr an diesem Drogenhandel profitiert, das weiß ich nicht. Aber an sich ist es natürlich schon mal ein richtiger Schritt, den Leuten die Möglichkeit zu geben, aus diesen illegalen Strukturen herauszukommen.
Eine Diskussion bei der Entstehung des Gesetzes waren ja auch die Sperrzonen. Also es soll Sperrzonen geben,
100 Meter am Ende, rund um Schulen, Kindergärten, Spielplätze, Jugendeinrichtungen, Sportplätze. Wenn man sich das auf einer Karte anschaut, KollegInnen haben sich mal die Mühe gemacht, das zu visualisieren, da bleibt ja beim Beispiel Berlin zum Beispiel kaum noch was frei. Also am Ende sind es die Parks, das Tempelhofer Feld, der Hauptbahnhof, das Brandenburger Tor, wo es erlaubt ist, aber die dicht besiedelten Innenstadtgebiete, überall da ist es verboten. Ich kann mir total schwer vorstellen, wie das funktionieren soll. Also wie will man das überhaupt kontrollieren?
Ja, die Frage der Kontrolle, das wird sich wirklich jetzt noch in der Zukunft zeigen, wie das dann wirklich auch geregelt wird und mit welchem Aufwand diese Kontrollen auch betrieben werden. Zu diesen Karten mit diesen roten Zonen muss man aber sagen, dass es wirklich bei diesem 100 Meter Abstand darum geht, dass das Ganze sichtbar ist. Also das heißt, nur weil ich mich in der Nähe einer Schule oder auch eines Cannabis-Clubs oder eines Spielplatzes befinde, heißt es nicht, dass ich da nicht rauchen darf, sondern ich darf das nicht sichtbar machen. Ich habe darüber auch mit Sebastian Sobotta gesprochen. Er ist angehender Professor im Strafrecht und hat für die Bundesregierung auch eine Stellungnahme zum Cannabis-Gesetz verfasst. Und er hat mir dazu auch Folgendes gesagt.
Erstmal muss man klarstellen, diese 100 Meter, das ist keine Definition des Radius im Gesetz, sondern ausdrücklich heißt es nur in diesen Örtlichkeiten und in deren Sichtweite. Das heißt, es bestimmt sich nach dem tatsächlichen, kann man vom Standpunkt des Konsums aus diese Einrichtung, den geschützten Ort sehen. Das kann man in den meisten Fällen unschwer feststellen. Aber zum Beispiel, wenn ein Baum oder ein Gebäude dazwischen ist, dann wäre also auch einem Radius unterhalb von 100 Metern keine Sichtweite gegeben. Diese 100 Meter, die kommen daher, dass festgelegt ist, dass jedenfalls bei mehr als 100 Metern in keinem Fall mehr Sichtweite vorliegt. Das betrifft also den Fall, dass ich auf einem freien Feld stehe, wo ein Spielplatz ist und ich den aus 105 Metern noch erkennen könnte. Dann sagt das Gesetz, dass ich trotzdem weit genug weg bin, dass das keine Sichtweite ist per Definition.
Im Gesetz steht ja auch eine Amnestieregelung. Also das heißt, bisher Verurteilte sollen nachträglich freigesprochen werden. Was heißt denn das konkret für die Angeklagten einerseits, aber auch für die Staatsanwaltschaften?
Also für die Angeklagten ist es natürlich eine enorme Erleichterung, wenn diese Fälle nochmal neu aufgerollt werden und sie deswegen halt wegen diesen Delikten nicht bestraft werden können. Für die Staatsanwaltschaften bedeutet das erstmal einen enormen Mehraufwand, weil sie sich diese ganzen Akten nochmal ansehen müssen und das Ganze auch händisch überprüfen müssen. Es gibt ja auch viele Fälle, wo zum Beispiel der Besitz von Cannabis zusammen mit anderen Delikten bestraft wurde. Sei es, dass die halt irgendwie Drogendealer für diverse Drogen sind oder halt noch etwas anderes gemacht haben. Und diese Gesamtstrafe muss dann halt jetzt auch nochmal neu berechnet werden. Das heißt, man müsste diesen Cannabis-Teil rausrechnen und die anderen Sachen würden aber trotzdem noch bestraft werden. Das heißt, für die Staatsanwaltschaften ist das jetzt erstmal ein enormer Mehraufwand und deswegen gab es da auch sehr große Beschwerden von vielen Staatsanwaltschaften.
Aber nur damit ich das richtig verstehe, selbst Leute, die halt wegen dieser Drogendelikte in Verbindung mit Cannabis ins Gefängnis gegangen sind, da werden die Türen aufgeschlossen?
Da werden die Türen nochmal aufgeschlossen, richtig, ja.
Okay, und gibt es denn auch die Aussicht auf Entlastung für den Justizapparat durch die Entkriminalisierung?
Ja, also das ist die große Frage, die sich jetzt auch in den letzten Wochen nochmal groß gestellt wurde. Also kurzfristig ist es vielleicht jetzt erstmal ein größerer Mehraufwand für die Staatsanwaltschaften und für die Justiz. Aber langfristig soll das Ganze natürlich das System entlasten. Das heißt, viele von diesen kleineren Fällen, die ja in, also hunderttausende Fälle vor Gericht landen, die sollen dann halt nicht mehr vor Gericht landen oder halt auch noch nicht mal bei den Staatsanwaltschaften landen. Wie das Ganze sich jetzt aber dann wirklich entwickelt, das kann man noch gar nicht so richtig absehen. Es kann natürlich auch sein, dass anstatt jetzt den Fällen von einer Pflanze wird gefunden, jetzt dann halt Fälle verfolgt werden, wo halt mehr Pflanzen gefunden werden. Deswegen wird das die Praxis zeigen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber auch dazu habe ich Sebastian Sobotta nochmal gefragt, wie er das Ganze einschätzt.
Was die Zahlen betrifft, natürlich wird es Arbeit geben. Da müssen einige Akten gesichtet werden, leider eben händisch, weil die IT da nicht digitalisiert ist. Allerdings hat Justizminister Buschmann darauf hingewiesen, dass es bundesweit nur 7.500 Fälle von Inhaftierungen nach dem BTMG gibt. Entscheidend ist diesem kurzfristigen Mehraufwand, dem stehen eben mittel- und langfristig große Einsparungen gegenüber. Es werden künftig jährlich hunderttausende Verfahren wegfallen. Insofern zahlt sich die Entkriminalisierung auch für die Justiz auf lange Sicht aus, da bin ich mir sicher.
Das Gesetz wurde ja auch deshalb diskutiert und ist umstritten, weil viele Punkte einfach noch nicht hundertprozentig geklärt sind. Eine Sache ist das mit dem Autofahren und den Grenzwerten. Bei Alkohol ist das ganz klar festgelegt, ab einem bestimmten Promillewert darf ich nicht mehr fahren. Wie ist das denn jetzt beim Kiffen geregelt oder wie will man das regeln?
Bei Cannabis gibt es auch klare Grenzwerte, die waren bislang sehr niedrig. Auch dazu haben wir mal einen Podcast gemacht. Das bedeutete oft, dass Leute auch 2 Tage nach dem Konsum noch positiv getestet wurden und Gefahr gelaufen sind, ihren Führerschein zu verlieren. Deswegen sollten jetzt diese Grenzwerte auch angepasst werden. Aber natürlich ist es im Gegensatz zu Alkohol immer ein bisschen schwerer einzuschätzen, wie viele Stunden danach ist man fahrtüchtig oder jemand, der regelmäßig konsumiert, liegt wahrscheinlich oft dann über diesen Werten, obwohl er gar nicht vielleicht in diesem Moment bekifft ist. Aber das ist wirklich auch nochmal ein sehr, sehr kompliziertes Feld. Da gibt es viele aus der Justiz, die da eine Anpassung der Werte fordern. Und gerade wenn man jetzt zur Entkriminalisierung kommt, muss natürlich auch da nachgebessert werden, weil sonst läuft man Gefahr, dass viele Leute halt dann auch ihren Führerschein verlieren.
Ist denn jetzt zu befürchten? Also ich habe gelesen, Ministerpräsident Kretschmann hat schon gesagt, hier in Baden-Württemberg muss man dann befürchten, dass es hier Cannabis-Tourismus gibt, weil beispielsweise in Frankreich das Ganze ja illegal ist. Da müssen Grenzkontrollen ausgeweitet werden. Wie will man das denn eigentlich kontrollieren?
Ja, das auch das wird sich zeigen. Also bislang gibt's ja diese Problematik in NRW zum Beispiel zur niederländischen Grenze. Also es ist auf jeden Fall so, dass zum Beispiel in diese Cannabis-Clubs nur Menschen rein dürfen, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das mindestens 6 Monate. Das wurde zum Beispiel auch explizit von der französischen Regierung erbeten, weil sie halt verhindern wollten, dass Leute halt einfach kurzfristig hier nach Deutschland kommen und halt Mitglied dieser Vereine werden und halt so in Deutschland legal an Cannabis kommen. Aber das kann natürlich wirklich dazu führen, dass die Grenzen nochmal schärfer kontrolliert werden. Und deswegen gibt es halt auch diese europäische Ebene, die man halt auch nicht außer Acht lassen sollte.
Ja, du sprichst gerade die europäische Ebene an. Ich habe in eurem Podcast die JustizreporterInnen gelernt, in einer der letzten Folgen, ich glaube schon ganz am Anfang, als das Gesetz noch mit unterwegs war, dass unter Umständen das gar nicht vereinbar sein könnte, das Gesetz, wie es jetzt in Deutschland kommt, mit dem europäischen Recht.
Ja, das ist die große Frage, die jetzt in den nächsten Jahren beantwortet werden muss. Das muss dann der Europäische Gerichtshof machen. Laut EU-Recht ist erstmal der Handel und die Herstellung mit den meisten Drogen verboten. Das heißt, so ein Gesetz hat ja auch immer auch direkte Auswirkungen auf die EU-Nachbarländer. Und deswegen kann es schon sein, dass es da zu Klagen kommt. Die Bundesregierung hatte ja ihr ursprüngliches Konzept an die EU-Kommission geschickt zur Prüfung. Und das Ganze wurde dann auch geprüft und in einigen Punkten auch nochmal angepasst, um das Ganze EU-rechtskonform zu machen. Man wollte da auch so ein bisschen das Debakel, was es gab mit der Pkw-Maut, wo das ganze Gesetz nochmal dann gekippt wurde, auch verhindern. Auch gerade weil das Ganze so ein politisch aufgeheiztes Thema ist, wird es dann auch wahrscheinlich auch zu Klagen kommen. Also es kann gut sein, dass der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, darüber in den nächsten Monaten bzw. Jahren entscheiden muss.
Du wirst es für uns weiter beobachten. Vielen Dank an Fabian Töpel, Host des Podcasts Die JustizreporterInnen, die sich übrigens in dieser Woche auch mit dem Thema Freigabe von Cannabis ab dem 1. April beschäftigen. Die Folge findet ihr in der ARD-Audiothek, genauso wie ihr unseren Podcast, den Weltspiegel-Podcast, dort findet. Vielen Dank, Fabian, nach Karlsruhe.
Danke dir.
Und das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Redaktion hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstagnachmittag, der 28. März. Ich bin Johanna Jeschke. Schöne Ostern und bis bald. Ciao.